Ich bin jetzt seit 8,5 Jahren bei Russell Reynolds, eine der großen Personalberatungen, und leite unseren Financial Services Sektor in Deutschland. Außerdem die europäische CFO Practice Gruppe. Die Prozesse auf dem Level, was wir so betreuen, sind umfangreich und intensiv, inklusive vieler Gespräche, Persönlichkeitstests, Assessments und so weiter. Dieses Netzwerk geht natürlich in alle Richtungen, dass man dann auch sehr gut referenzieren kann, wie war diese Person bei einem der vorherigen Arbeitgeber, und nicht jede Person, auch wenn sie gut ist, passt in jede Rolle gut rein. Nichts ist schlimmer für mich, wenn ich den Kandidat frage, warum bist du irgendwo rausgegangen, und er sagt, ja, ich hatte keine Lust mehr, und dann kriege ich heraus, dass es eben nicht so war, und das ist dann fatal, weil dann geht einfach das Vertrauen verloren.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren, neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
Ja, hallo, wieder willkommen zu einem neuen Podcast Brüderlich Unvernünftig. Heute mit einem neuen Gast, externen Gast, Daniela Nienstedt. Woher kennen wir uns? Wir kennen uns, wir waren Nachbarn, und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und da Dani immer extrem busy ist, freue ich mich besonders, dich heute begrüßen zu dürfen. Und würde mich freuen, wenn du kurz was über dich erzählst. Dani, was machst du aktuell beruflich?
Vielen Dank für die Einladung, und ja, ich bin immer busy, aber für meinen lieben Ex-Nachbarn mache ich das natürlich sehr gerne möglich.
Vielen Dank.
Ich bin jetzt seit 8,5 Jahren bei Russell Reynolds, eine der großen Personalberatungen tätig, und leite unseren Financial Services Sektor in Deutschland, außerdem die europäische CFO Practice Gruppe. Und vorher war ich 13 Jahre lang in der Unternehmensberatung, die größte Zeit oder die längste Zeit bei LX Partners in der Restrukturierung.
Also sozusagen Headhunter, kann man sagen.
Headhunter kann man sagen, das sagen wir natürlich nicht so gerne. Wir sind Executive Search Consultants, das hört sich ein bisschen more sophisticated an, aber essentially yes.
Ja. Sehr, sehr cool. Der Michael lädt jetzt die Nachbarn ein, finde ich richtig klasse. Hätte auch gerne so eine nette Nachbarin. Wir freuen uns extrem, dass du da bist heute. Auch für mich, der jetzt nicht aus der Konzernstruktur kommt, ein ganz, ganz spannendes Thema. Freue mich auch schon auf ein paar Insights, was man so als Headhunter, ich darf sagen, aus dem Bereich kommt und welche Leute man so trifft. Und das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen.
Ja, demnach gehen wir rein in unseren Podcast. Also ist ja grundsätzlich so, dass ich finde persönlich in meinem beruflichen Werdegang habe ich den einen oder anderen getroffen. Die Herausforderung war immer, fand ich persönlich, dass der Kontakt immer nur da war, wenn die Stelle zu besetzen war und du warst der passende Kandidat, aber keiner hat wirklich in der Long Run den Kontakt gepflegt. Wie ist es bei euch? Ist es bei euch auch so? Oder legst du Wert darauf, dass wenn du die Stelle besetzt hast mit dem Kandidat, dass du trotzdem regelmäßig in Kontakt bleibst, um den Kontakt warm zu halten und zu verstehen, wie fühlt sich der Kandidat in der Rolle?
Ja, also ich glaube, man kann nicht sagen, wie ist das bei euch? Ich glaube, das ist bei jedem Personalberater ziemlich individuell. Ich versuche schon, langfristige Beziehungen zu den Kandidaten aufzubauen, weil oft ist es ja auch so, man hat einen Erstkontakt mit einem Kandidaten und dann passt er vielleicht nicht auf das aktuelle Mandat, aber er passt auf zukünftige Mandate. Und im Zweifel ist es nicht auch nur einmal, dass man einen Kandidaten bei einem Jobwechsel begleitet, sondern dass man ihn wirklich über die Karriere, gut, jetzt mache ich das erst 8,5 Jahre, aber ja, im Idealfall hat man vielleicht mehrere Touchpoints. Und deswegen sollte man auf jeden Fall langfristige Beziehungen aufbauen, insbesondere auf so einem Level, wie meine Firma unterwegs ist. Und auch nach Besetzung mache ich regelmäßige Check-ins mit den Kandidaten und auch den Kunden, ob sich beide Seiten wohlfühlen oder ob man ob es irgendwelche Themen gibt, wo ich dann auch weiterhin so ein bisschen als Vermittlungsstelle tätig sein kann.
Und wie gehst du jetzt damit um? Weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist. Du hast einen Kandidat auf C-Level vermittelt und er meldet sich nach einem Jahr und sagt,
ist nicht.
Ist nicht vorgekommen, ja?
Nee, ist nicht. Also der Kandidat sagt, ist nicht. Yeah. Ja, ja, ist schon vorgekommen. Weil die Prozesse auf dem Level, was wir so betreuen, sind umfangreich und intensiv, inklusive vieler Gespräche, Persönlichkeitstests, Assessments und so weiter. Aber trotzdem können Sachen passieren, die man nicht vorhersehen kann. Ja, also es kann schon passieren, also ich mache sehr viele CFOs in der Vermittlung, und da ist dieses die Chemie zwischen CEO und CFO ist sehr, sehr wichtig. Und es kann sich dann herausstellen, dass es eben doch nicht so funktioniert. Und dann muss man eben wieder sprechen und eine Lösung finden. Aber ja, es passiert leider.
Und jetzt die Frage dazu, wo lernst du die Leute kennen? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt in der Bahn stehst und lernst einen neuen CFO kennen. Also wir wissen ja, das Thema LinkedIn ist ja wichtig, das Thema Social Media ist wichtig, aber wie kommt man an so Kandidaten dran?
Ja, also verschiedenste Kanäle. Natürlich ist das Netzwerk, was ich habe und was ich auch schon jetzt vor meiner Zeit bei Russell Reynolds aufgebaut habe, das ist natürlich ein wesentlicher Teil. Dann haben wir eine Datenbank, dann natürlich spielt LinkedIn eine Rolle, dann lerne ich häufig auch neue Kandidaten kennen, indem ich einfach mit Leuten spreche. Ja, wenn es irgendwie ein Mandat in der Industrie gibt, die ich nicht besonders kenne, wenn es jetzt um, keine Ahnung, Wagen geht, ja, wo du mal tätig warst, dann würde ich dich vielleicht anrufen und fragen, wer dir da vielleicht in Erinnerung geblieben ist und wer da potenziell ein interessanter Kandidat sein könnte. Also bestehendes Netzwerk, aber auch kontinuierlich weiter mit Marktteilnehmern sprechen und neue Leute kennenlernen, Veranstaltungen, also sehr vielschichtig.
Weil das stelle ich mir ja ultra schwierig vor, wenn wir haben ja jetzt vor kurzem mit einem sehr bekannten Fußballspieler, zumindest mal regional in unserer Ecke, gedreht und einen Podcast gemacht. Und bei Fußball ist es ja relativ easy. Die siehst du jede Woche im Fernsehen rumspringen und da gibt es eben auch die verschiedenen Agenturen, die wissen, wie performt der, weil man sieht es halt eben im Fernsehen oder halt auch im Stadion, aber bei einem Management oder bei einem Manager finde ich es natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Wie kommt man da ran und beziehungsweise wie weiß man, wie derjenige performt? Ne?
Ja, und das Thema, also wie kommt man ran, eben durch diese verschiedenen Kanäle und zum Thema, wie jemand performt, dieses Netzwerk geht natürlich in alle Richtungen, dass man dann auch sehr gut referenzieren kann, wie war diese Person bei einem der vorherigen Arbeitgeber und so weiter und so weiter. Da haben wir schon eine große Menge an Daten. Ja. Und nicht jede Person, auch wenn sie gut ist, passt in jede Rolle gut rein. Das muss man auch mal alles
überprüfen. Okay, das heißt, der Klassiker ist, also du kriegst jetzt einen Namen genannt als Beispiel aus dem Netzwerk. Da heißt es, okay, der Micha, der hat das da ganz toll gemacht und der könnte vielleicht für dich in Frage kommen. Dann rufst du den an und sagst, hallo, hier bin ich und lass uns mal treffen.
Absolut.
Ja?
Ja. Meistens erstmal ein Gespräch dann darüber, ob er überhaupt, wie seine jetzige Situation ist, ist er zufrieden da, wo er ist oder ist er überhaupt veränderungsbereit? Und dann eben geht es darum, die konkrete Diskussion über das Mandat, was ich dann habe.
Aber gibt es dann auch das Thema Interim-Management? Ist das auch eine Rolle, wenn du jetzt jemand interviewst und der könnte ideal passen für die Rolle, aber sagt, ich kann mir nicht vorstellen, das voll zu machen, aber meine Übergangsphase, kommt es vor auf dem Level oder sagst du es eher selten?
Es gibt viele jetzt gerade im CFO-Bereich, die Lust haben, Interimsmandate zu machen, die jetzt auch in den heutigen Zeiten, die ja so ein bisschen strubbeliger sind, gibt es viele Menschen, die gerne reinkommen, fixen und wieder dann zum nächsten Mandat weiterziehen. Das gibt es, aber wir als Company vermitteln keine Interim-Personen.
Und kann man sagen, in den heutigen Zeiten, in der Krisenzeit, dass CFOs wichtiger werden, als jetzt ein CEO zu besetzen, dass die Mandate mehr hochkommen und man sagt, oh, CFO ist so gefragt, unfassbar, also viel mehr als jetzt CSO, CEO etc.?
Ich würde sagen, ein CFO wird wahrscheinlich schneller ausgetauscht, weil CFOs sind ja transferable zwischen den Industrien, während beim CEO ja schon eigentlich die Branchenexpertise erforderlich ist. Das heißt, der Pool an Kandidaten, CEO versus CFO, ist sehr unterschiedlich. Bei CFO habe ich technisch mehr. Aber in diesen schwierigen Zeiten, in der auch viel Druck von allen Seiten auf so ein CFO kommt, gerade im Bereich von Private Equity, wo ich ja sehr viel mache, kommt es schon dazu, dass die CFOs öfters ausgetauscht werden. Und dass wir eigentlich im Moment eine ziemliche Shortage an CFO-Kandidaten haben.
Okay. Und was ist der Unterschied zwischen Private Equity von der Anforderung und einem normalen klassischen Mittelstand, als Beispiel, wo ich war? Ja. Wo gibt es da die Diskrepanz?
Also Private Equity in Deutschland sind die Companies, die in Private Equity Hand sind, teilweise sehr klein. Also die größten Private Equity-backed Companies, die wir hier so haben, sind 2, 3, 4, 5 Milliarden. Aber das sind nur eine Handvoll und die meisten sind wirklich weit unter einer Milliarde. Das heißt, du hast da keine großen Strukturen, du hast da keine großen Teams. Und das Management, was in solche Companies reingeht, muss viel mehr hands-on sein als in so einer Mittelstandscompany, die in Deutschland ja teilweise sehr groß sein können, wo man wirklich große Teams hat und wo die Führungspersonen oft viele Sachen einfach nicht mehr selber machen und das auch gar nicht können. Es gibt viele Personen, die aus einem corporate oder familiengeführten Umfeld gerne in eine Private Equity Situation reingehen wollen, die aber gar nicht die Art und Weise, ja, die sind nicht hands-on, die können nicht so arbeiten, wie es so eine Private Equity Company erfordert. Und dann muss man sich auch bewusst sein und klar, auch in Familienunternehmen kann viel Druck herrschen und Pragmatismus erfordert sein. Aber die Art und Weise, wie die Investoren, und da gibt es natürlich auch noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Investoren, wie nah die an den Portfolio-Companies drin sind und welche Transparenz die über die Zahlen haben wollen und wie die den CFO anrufen können, möchten, wollen und der dann oder sie wirklich aussagefähig sein muss, das ist schon was anderes.
Aber kann man dann sagen, dass potenziell eher in Frage kommt ein Step-Up-Kandidat? Weil wenn ich jetzt verwöhnt bin in der Rolle, ich bin im C-Level, bin es gewohnt, ich habe einen Unterbau, dass ich dann einfach sage, oh, mir fällt schwer, es war ja auch bei uns so, jetzt in die Gründung, dass du auf einmal alles selbst machst, vorher hast du natürlich so einen großen Unterbau, dass du weniger, du triffst Entscheidungen logischerweise, aber bist ja weniger dran am Mann, sondern guckst du eher von außen und bist du im Helikopter und triffst Entscheidungen. Ist dann eher das Thema potenziell relevant für Step-Up-Kandidaten, wo du sagst, kommt wirklich in Frage, oder sagst du Private Equity, nee, die erwarten jemanden, der die Erfahrung mitbringt und damit wird die Liste nochmal geschortet.
Nee, Step-Up-Kandidat ist definitiv eine unserer Buckets, wie wir das immer bei einer Suche nennen, dass wir da reingucken. Sorry, ich muss einen Schluck trinken.
Alles gut.
Da kommt es eben darauf an, dass die Kandidaten dann auch die volle Bandbreite der höheren Position auch abdecken können, weil oft, weiß ich nicht, wenn es um die CFO-Stelle geht und man guckt sich als Step-Up die Controlling-Person an, dann muss man natürlich sicherstellen, dass die Person auch genügend Accounting oder andere relevante Subfunktionserfahrung hat, um dann die große Rolle auszufüllen.
Okay, verstanden.
Und weil du vorhin gesagt hast, ihr habt einen gewissen Anforderungskatalog an die Person, ne, die gesucht wird eben vom Kunden. Letztendlich ist da eher entscheidend, ich meine, das Fachwissen haben sie wahrscheinlich alle in der Rolle, ja. Was spielt da noch eine Rolle? Weil du auch sagst, Wesenstest. Wie ist das soziale Engagement oder, sag ich mal, das Wesen der Person? Ist es wichtiger oder sagst du, nee, wir suchen da schon den Fachspezialisten?
Also jetzt gerade in kleinen Private Equity Backed Companies ist es schon sehr wichtig, dass das Wesen, wie du es jetzt nennst, wirklich in die Company reinpasst, weil jede Company ist anders und wir verbringen am Anfang jeder Suche auch sehr viel Zeit damit, die Company und die Kultur zu verstehen. Und auch wenn heutzutage sehr viel online passiert, ist es eigentlich für mich wichtig, dass ich dann auch mal vor Ort bei der Company gewesen bin, um zu gucken, wie ist denn da so die Stimmung, wie sind die Leute, wie bewegen sie sich auf dem Gang, sagen die du, sagen die sie, sind das eher Anzugträger oder Hoodie-Träger, wie auch immer. Also die Company-Culture zu verstehen und die ganzen Stakeholder, die mit der Person eng zusammenarbeiten werden, zu verstehen, was deren Blick auf die Rolle ist, wie die so ticken, das ist schon sehr wichtig, gerade bei den kleineren Companies. Und wenn es große Mandate sind in gelisteten Companies, gibt es oft sehr, sehr umfangreiche Aufsichtsräte, die auch abgeholt werden müssen zum Thema, was stellst du dir vor im Kandidaten.
Aber weil du auch gesagt hast, es gibt viele auf C-Level, die gern in Private Equity möchten, liegt es mehr daran aufgrund von dem Package, weil Private Equity ist ja bekannt, also so wie ich es persönlich immer erlebt habe, gehaltlich gut, aber als Angestellter in einem Mittelstand etc. kann man da mehr verdienen im Paket. Mhm. Aber man hat halt natürlich den Exit-Bonus, Shares, die natürlich das ganze Thema so sehr lukrativ machen, dass wenn du gemeinsam das Ziel erreichst, dass es dann zum Teil 3-, 4-, 5-fach ist vom Einkommen.
Absolut. Also das ist je nachdem, was dann auch der Antreiber für einen selbst ist. Aber viele sehen schon das große Earnings-Potential, ein Life-Changing-Cash-Event, wie man das auch gerne nennt, was man dann haben kann, wenn so ein Exit dann erfolgreich passiert. Aber in der Regel ist die Cash-Kompensation in Klammern Base und Bonus ist sehr oft niedriger als in so einem Familienunternehmen oder listed.
Ja, weil man einfach am Erfolg beteiligt werden möchte, ne? Und das natürlich auch da einen anderen Antrieb sieht natürlich, ne?
Wenn du jetzt, weil du dann auch das Mindset oder den Unternehmergeist dieser Person sehen willst, die sagt, okay, ja, ich glaube an dieses Asset und ich bin hier unternehmerisch mit dabei. Ich investiere auch da rein, indem ich erstmal auf Geld verzichte sozusagen und dann kommt hoffentlich am Ende richtig was bei raus.
Wie viele Kandidaten schlägst du denn vor? Weil ich fand es interessant, ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit jemandem, der bei einem Wettbewerber ist von euch, der sagt, ihn stresst es sehr, dass er immer diese drei Kandidaten liefern muss. Und er sagt, ich habe jetzt jemanden, der perfekt passt und ich muss noch einen vorstellen. Und oftmals verliert er auf der Strecke den präferierten Kandidat, weil der sagt, ich habe keinen Bock, ich bin doch der Perfekte, es passt, ich bin da fünfmal vorgetanzt und kommt dann nicht übers Ziel. Aber weil er absagt, ist es bei dir auch so oder bei euch, dass die in Private Equity drei Kandidaten sehen wollen oder sagen die, nee, wenn der fittet, let's go for it, fast lane sozusagen.
Also ich glaube, das ist auch sehr kundenabhängig. Und es gibt Kunden, zu denen ich langjährige Beziehungen habe, wo ich dann auch sagen kann, okay, der Markt für diese Rolle sieht so und so aus. Es gibt überhaupt nur 5 Kandidaten, die dafür in Frage kommen. 3 sind fest im Sattel, einer will nicht umziehen, einer, keine Ahnung. Wir haben einen und wenn du den kriegst, solltest du den nehmen. Und es gibt Kunden, die dann sagen, okay, let's do it. Und es gibt aber andere, die gerne Volumen sehen wollen und die sich auch nicht wohlfühlen, wenn man nur einen Kandidaten präsentiert. Deswegen kann ich das nachvollziehen, was du von dem Mitwettbewerber beschrieben hast. Das passiert schon oft. Und es kann ja auch immer was passieren. Ja, es kann immer passieren, Kandidat hat sich mit der Rolle auseinandergesetzt, die Rolle ist in einer anderen Stadt. Aber er hat vielleicht noch nicht zu Hause richtig besprochen, dass das einen Umzug mit beinhaltet. Und wenn er dann zu Hause mal das Ganze bespricht, dann wird das abgelehnt. Und deswegen sollte man auch immer einen Backup in jeder Suche haben.
Wie oft passiert sowas?
Da habe ich auch schmerzliche Erfahrungen gemacht. Und ich frage auch immer ab, ob das mit allen Stakeholdern dann auch innerhalb der Familie besprochen worden ist.
Aber kommt es, was sind die häufigsten Gründe, dass ein Kandidat absagt? Kann man das sagen? Was sind die Top 3?
Top 3, ja. Also Kandidaten, die sich umschauen, schauen sich in der Regel mehrere Sachen an. Und jetzt gerade bei den CFOs, das ist eine sehr wettbewerbsintensive Zeit. Und da kommt es schon vor, der Kandidat guckt sich dann 2, 3 Sachen an, legt sich die Karten, das eine Paket ist besser oder es passt geografisch irgendwie besser zu dem, was er gerne hätte und sagt dann ab wegen einer anderen Opportunity. Es kann auch passieren, dass sich der Kandidat dazu entscheidet, bei seinem alten Arbeitgeber zu bleiben, weil in dem Moment, in dem er kündigt, ihm dann was anderes noch angeboten wird innerhalb seiner Organisation. Ich sage jetzt immer nur seiner, natürlich auch Frauen. Und dann das Thema mit dem Umzug. Ja, wenn die Person, ich versuche dich schon immer dazu zu zwingen, dass sie das wirklich durchdenken, wenn der Job nicht da ist, wo sie jetzt wohnen, was das dann bedeutet vom Commute und allem drumherum. Aber leider fangen viele erst an, darüber nachzudenken, wenn es dann wirklich soweit ist.
Wie alt ist so der Durchschnittskandidat oder Kandidatin?
Auch eine sehr interessante Frage. Wir reden ja nicht mehr so viel über Alter. Ja. Aber jetzt so die Positionen, die wir vermitteln, jetzt im Managementbereich, das ist schon alles eher über 40. Ich betreue auf der anderen Seite aber auch Investment Professionals in den Private Equity Funds. Ja. Die sind auch teilweise jünger, Anfang 30, Mitte 30. Ja, weil es geht
auch um das Thema mit den Kindern, ne? Vielleicht mit den Kindern in der Schule irgendwo. Ne?
Genau. Und
klar, natürlich umso jünger der Kandidat ist, natürlich umso größer ist die Chance, dass der vielleicht noch schulpflichtige Kinder hat. Ne?
Absolut.
Die dann natürlich das ganze Spiel auch mitspielen würden.
Ne? Ja.
Und Quote, Frauen, Männer?
Leider sehr, sehr schlecht. Also wahrscheinlich die Anzahl der vermittelten Frauen um die 10% vielleicht. Aber es liegt daran, also in diesen 2 Töpfen, die ich bediene, Investment Professionals in Private Equity Funds, unter den deutsch sprechenden Private Equity und Investment Professionals gibt es 8% Frauen über alle Hierarchiestufen hinweg. Dann oben weniger, unten mehr. Und auch bei den CFOs gibt es mehr Frauen, also auch gerade da wird es auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren viel mehr Frauen geben, weil wir wirklich gute auch Head of Controllings und so weiter haben, aber es ist schwieriger.
Aber woran liegt es?
Es liegt daran, dass man sich nicht zweiteilen kann, ja. Und wenn die Frau sich dann eben, und das ist immer schwierig für mich, das Ganze zu kommentieren, weil ich keine Kinder habe und diesen Stretch nicht habe, aber diese anspruchsvollen Jobs funktionieren eben nur, wenn man irgendwie, wisst ihr selber, dann eine Arbeitsteilung hat und weiß ich nicht, Infrastruktur oder Personal.
Ich persönlich muss sagen, ich hatte ja in der letzten Rolle, habe ich damals einen Regional Head rekrutiert für Osteuropa. Es war tatsächlich eine Frau. Und Maschinenbau ist ja nicht wirklich frauengetrieben, sondern die Quote ist da gegen null. Und habe das bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, so ein Mischwald, es tut auch gut, da eine Frau drin zu haben, ne, die nochmal einen anderen Spirit reinbringt. Trotz allem bin ich der festen Überzeugung, dass es halt für mich immer in der Führung ging es nie um Frau oder Mann, sondern wer ist der Beste für den Job. Und ich finde, manchmal hört sich so an, als wenn man das Frauenthema pushen muss oder es wird gepusht von vielen Seiten, wo ich mir dann selbst die Frage stelle, wenn ich 2 Kandidaten habe, der Mann wäre in dem Fall ein bisschen besser, soll man wirklich für die Frau gehen, nur um die Quote hochzuhalten oder der Beste für den Job? Also ist meine Überzeugung. Siehst du das auch so oder sagst du schon, dass es stimmt, dass man wegen der Quote, es wurde ja auch zum Teil gesetzlich verankert, man muss die Quote hochtreiben, ob das wirklich gut tut der Wirtschaft? Fragezeichen.
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass diverse Teams zu besseren Ergebnissen kommen und es ist auch, also ich habe bei meiner vorherigen Rolle vor Russell Reynolds habe ich fast ausschließlich mit Männern gearbeitet. Jetzt bei Russell Reynolds, da es eben um Personal geht, haben wir mehr Frauen dabei. Und es ist eigentlich wahrscheinlich 50-50. Und die Diskussionen, die man hat in den Teams, sind schon, das sind halt einfach andere Blickwinkel. Und es ist, die Diskussionen sind intensiver im Vergleich zu, wenn du Personen hast, die irgendwie alle gleich denken. Aber es kommen dann auch kreative Ideen raus und du hast am Ende ein besseres Ergebnis. Ich hatte jetzt mein Inner Circle Team war zuletzt sehr weiblich, dass ich dann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt mal ein paar Männer im Team, ja. und jetzt haben wir ungefähr wieder Gleichstand. Das sind einfach gute Diskussionen. Ich bin der Meinung, es sollte immer die beste Person von der Qualifikation und vom persönlichen Fit für die Rolle eingestellt werden. Und wenn 2 gleich qualifiziert sind, dann sollte man vielleicht der Frau den Vortritt geben, um einfach weiterhin daran zu arbeiten, dass Frauen eben in diese Führungskräfteposition kommen. Aber ansonsten bin ich im Camp die beste Person für den Job.
Ich finde, es ist halt oft so, was ich erlebe, dass Frauen sich einfach unterschätzen auch. Ne? Also ein Mann geht selbstbewusster grundsätzlich mit seinem Profil um und dichtet vielleicht mal ein bisschen mehr dazu. Und die Frauen sind immer oftmals einen Schritt zurück, ne? Auch wenn du sprachlich, wie ist die Englischfähigkeit von jemandem? Mann sagt, gut, ist vielleicht durchwachsen. Die Frau sagt, hat durchwachsen, aber ist vielleicht top. Ja, ich finde total spannend, dass es schon so ist, dass man sich unterschiedlich bewertet und Männer eher ein bisschen übertreiben, die ich bisher kennengelernt habe, als eine Frau.
100%. Wenn wir die Stellenprofile haben und dann kommen die Frauen und haken ab, habe ich nicht, habe ich ein bisschen so. Das sind Diskussionen, die von Männern eigentlich bisher nicht gekommen sind, die du sagst, all in.
Aber wie überprüft ihr sowas? Also haben die dann tatsächlich, also wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, ihr habt euch getroffen, Kandidat könnte passen, dann gibt es ja sicherlich auch psychologische Tests wahrscheinlich, ne? Oder wird dann tatsächlich auch das Fachliche überprüft oder sagt er, dem glauben wir jetzt einfach mal? Oder
nein.
Aus der Vergangenheit konnten wir ja schon sehen, dass der dort tätig war und vielleicht auch ganz gute Umsätze erzielt hat, beziehungsweise ganz erfolgreich gearbeitet hat in dem Unternehmen und das Unternehmen weitergebracht hat.
Man kann schon anhand des Lebenslaufs sehen und wenn man dann mal schaut, wie sich die Firmen unter der Führung dieser Person entwickelt haben, kann man ja schon sehr viel ableiten. Aber in unseren Gesprächen prüfen wir schon stark ab, was hat die Person wirklich gemacht? Und wenn dann, weiß ich nicht, wenn dann im Lebenslauf steht, ich habe den Umsatz oder die Profitabilität von X nach Y geführt, muss man schon mal nachfragen, war es der Markt, der einfach dir entgegengekommen ist oder warst du wirklich gut? Und was hast du wirklich selber gemacht und was hat dein Team gemacht? Und hinzu kommt dann natürlich noch das ganze Referenzenthema und Market Intelligence, wo man dann auch nochmal abprüft, was ist wirklich passiert. Und dadurch, dass wir bei uns in der Company haben wir natürlich für jedes Thema, für jede Funktion haben wir Experten, die dann auch mal eine Fachfrage stellen können. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie, du kannst jetzt nicht ein DAX-CFO dann irgendwelche Buchungen durchführen lassen auf dem Zettel oder rechnen Sie mal hier einen Cashflow aus oder sowas. Das nicht, aber man merkt schon, wie eine Person beschreibt, was sie so gemacht hat, wie eng sie denn da dabei war. Und das ist gerade im Private-Equity-Bereich wieder wichtig, weil da müssen die Personen das ja wirklich selber machen, wieder alles.
Ja, und würdest du sagen, jetzt, ich meine, du bist jetzt 8 Jahre, glaube ich, hast du gesagt, dabei, ne? Hat sich das Recruiting verändert in den letzten Jahren? Gerade Thema KI etc. Gibt es da jetzt, sagst du, na, vor 8 Jahren haben wir das noch ein bisschen anders gemacht. Klar, ein Unternehmen entwickelt sich weiter. Man arbeitet an sich selbst. Man arbeitet natürlich wahrscheinlich auch an den Akquise-Methoden. Aber kannst du jetzt sagen, es hat sich extrem verändert oder?
Also es hat sich schon einiges verändert, auch in den Tools, die wir benutzen. Und auch in der Art und Weise, wie die Datenbank more sophisticated geworden ist, wie schlauere Suchmasken drüber laufen und wie wir Kandidaten innerhalb der Datenbank finden, wie unsere KI auch auf die unterschiedlichsten Quellen zugreifen kann, um alle Informationen zusammenzuführen. Also die Unterstützung hat schon stark zugenommen und das ist auch gut. Und als Company investieren wir auch extrem viel da rein in das Thema KI, was super ist. Aber das, was perspektivisch jetzt aus meiner Sicht erstmal keine KI ersetzen kann, ist das ganze Thema persönlicher Fit eines Kandidaten auf eine bestimmte Situation. Aber es hat sich schon verändert. Und auch das ganze Recruiting vor und nach Covid. Früher war es ja so, dass die Prozesse waren einfach viel langsamer. Jeder Kandidat, wenn es ein neuer Kandidat war, der musste erstmal zu mir ins Büro kommen zu einem Interview, ja, und dann 1,5 Stunden Gespräch, Kaffee, dies, das. Und heutzutage muss alles viel schneller gehen und viele Erstgespräche finden dann in einer Videokonferenz statt. Mhm. Das ist auch die Erwartungshaltung von den Kunden, dass es alles ein bisschen schneller geht.
Mhm. Aber würdest du sagen, auch das Thema, dass sich die C-Level verändert haben, die Person, dass sie sagen, mehr Purpose, ich habe mehr Familien-Work-Life-Balance, ist es da auch ersichtlich oder sagst du, nee, dass man einfach, was ich halt mitbekomme jetzt vom Umfeld, auch von Leuten, die wir beide kennen, die sich sehr stark auch auf einem guten Level unterwegs sind, sehr stark reflektieren und sagen, ey, boah, ich möchte es gar nicht mehr. Also dieses so unter Druck sein für ein paar Euro weniger oder möchte mich selbst verwirklichen, ich mache ein eigenes Unternehmen etc., dass da sehr viele gute Kandidaten, so wie ich sie sehe zumindest, jetzt auch beruflich erfolgreich, die sich da stark reflektieren und sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte. Ich möchte mehr Lebenszeit privat verbringen mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Fällt es dir auch auf?
100%, ja. Also das da fallen auch leider viele gute Kandidaten raus, die früher gesagt hätten, ja, tolle Rolle, kein Problem, ich ziehe um oder also including Kinder aus der Schule nehmen und wieder irgendwo neu einpflanzen oder ich nehme mir eine Wohnung und bin eben 4, 5 Tage die Woche weg. Das hat sich schon stark geändert, dass Kandidaten sagen, nee, ich bin auch fein damit, wenn der Job jetzt vielleicht nicht eine 10 von 10 ist für mich, aber eine 8 von 10 und ich kann abends zu Hause sein. Das hat sich schon geändert.
Wie lange braucht ihr in der Regel, um so eine Rolle zu besetzen?
Das kann auch von bis dauern. Ich würde sagen, so im Durchschnitt sind es wahrscheinlich 3 Monate für so eine C-Level-Position. Aber es ist sehr abhängig von den jeweiligen Märkten. Es gibt Segmente, für die es schwieriger ist zu recruiten. Im Moment, jetzt gerade im Private-Equity-Bereich, ist sehr viel Software auch gefragt. Und wenn ich jetzt überlege, Software-CFOs gibt es einfach nicht so viele. Die in Rollen sind, das sind meistens sehr erfolgreiche Cases. Das heißt, die wollen da nicht weggehen. Und dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Deswegen ist es eben auch wichtig, das hatten wir am Anfang, man muss mit den Kandidaten im Gespräch bleiben, dass man dann auch weiß, wann ein guter Kandidat potenziell wechselwillig ist. Mhm.
Ja. Wenn er das vorverrät.
Ja.
Weil er bereit ist. Und wie wichtig ist denn heutzutage noch, also wir reden jetzt vielleicht nicht von einem CFO, aber wir reden ja, sag ich mal, von Leuten, die sich normal bewerben. Wie wichtig ist so ein klassischer Lebenslauf noch? Macht man das noch?
Ja. Also man macht das noch und für mich ist so ein Lebenslauf schon sehr wichtig und gerne auch ein Lebenslauf, wo dann auch wirklich unter den Companies drunter steht, was hat die Person da gemacht und was waren die Ergebnisse? Weil im Endeffekt, es geht um Ergebnisse und dann jetzt auch gerade wieder Reflexion auf den Private Equity Bereich so tangibel wie möglich, damit man wirklich weiß, was hat diese Person geleistet. Deswegen, ich bin großer Fan von ganz normalen Lebensläufen, auch gerne mit dem Foto. Ich weiß, das macht man eigentlich auch nicht mehr, aber dann kann man sich es einfach nochmal ein bisschen besser vorstellen. Ja, aber Lebensläufe sind wichtig. Anschreiben vielleicht ein bisschen weniger.
Wie siehst du das jetzt persönlich, wenn dich Leute selbst angehen, also auf LinkedIn und sagen, hey, ich bin offen und ich habe von der Dame gehört, ist da sehr erfolgreich, bist du auf Top-Level unterwegs. Ist es für dich erstörend, dass du sagst, was schreibt der mich jetzt an? Oder weil in meiner Laufbahn habe ich Hattern erlebt, die gesagt haben, ach super, wenn mich jemand anschreibt. Ich habe welche erlebt, die sagen, was nimmt der sich raus, dass der sich traut, mich anzuschreiben, wo ich mir sage, das ist ja dein Business. Also du musst ja dankbar sein, wenn jemand dich anschreibt, der ein passender Kandidat sein kann potenziell. Wie siehst du das?
Wenn mich jemand anschreibt, der für die Themen, die ich betreue, relevant ist, freue ich mich natürlich, mit dem Kaviat eben, dass diese Person für mich passend sein muss. Wenn mir jemand schreibt und sagt, ich bin ein R&D-Manager von irgendeiner großen Zeit, von irgendeinem Chemieunternehmen, was eben gar nicht zu meinem Beritt passt, dann frage ich mich, hat die Person sich mal mit meinem Profil auseinandergesetzt? Also. Aber ansonsten gerne anschreiben.
Also Daniel könnte anschreiben jetzt als CFO bei uns in der Gruppe.
Theoretisch schon, ob es was bringt, weiß ich nicht. Und dann müsste ich erstmal durch einen psychologischen Test.
Absolut.
Wie wichtig ist oder was sind die größten Fehler, die man vielleicht oder den Fehler, den die Kandidaten machen in Bezug auf einen Headhunter oder einen Recruiter? Was sind so die No-Gos?
Es gibt, also jetzt auf dem Seniorenlevel sind die Kandidaten in der Regel damit vertraut, wie man eben auch mit so einem Headhunter Executive Search Consultant interagiert, dass das ein Dialog auf Augenhöhe ist. Und manchmal gibt es Personen, die sind dann meistens ein bisschen jünger, die mit dem Umgang mit Headhuntern eben nicht so erfahren sind und das dann einem eher gegenübertreten, als wenn man einfach so einen CV-Schieber, Makler, das ist es natürlich nicht auf dem Level, auf dem wir unterwegs sind. Und es ist ein Dialog zwischen zwei sehr erwachsenen Parteien. Und da muss sich natürlich auch gegenseitig Respekt entgegengebracht werden. Und was ich persönlich auch einfach nicht schätze, ist, wenn man, da es eben auch eine Beratung ist, wenn die Kandidaten mir gegenüber nicht ehrlich sind, in Bezug auf was auch immer. Ganz schlimm, wenn ein Kandidat nicht teilt, dass er rausgeschmissen worden ist, was nichts Schlimmes ist. Ja, das kann passieren aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal passt es einfach nicht. Manchmal haben sich Unternehmenssituationen verändert. Aber es ist schon wichtig, dass man bei der Wahrheit bleibt, weil nichts ist schlimmer für mich, wenn ich den Kandidat frage, warum bist du irgendwo rausgegangen? Und er sagt, ja, ich hatte keine Lust mehr. Und dann kriege ich heraus, weil ich mache natürlich die Background-Checks, dass es eben nicht so war. Und das ist dann fatal, weil dann geht einfach das Vertrauen verloren.
Absolut, ja. Aber gab's auch mal Kandidaten, wo du vorgesagt hast, okay, die sind super spannend, den möchte ich einladen, also ein klassisches Treffen. Und dann kam die Person und du hast gesagt, oh, yes.
Klar. Also man erlebt so viele Überraschungen und ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich wollte nur mal eigentlich vor dem Podcast hochrechnen, wie viele Personen ich neu kennengelernt habe in dieser ganzen Zeit. Wenn ich neue Personen kennenlerne und ich habe dann eine Erwartungshaltung, wenn ich in so ein Gespräch gehe und ich werde so oft überrascht, entweder erwarte ich ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch und es ist langweilig oder genau umgekehrt. Also deswegen, das macht ja den Job auch so interessant.
Und wie ist es jetzt, blendest du das aus, deinen Job jetzt privat für die Zuhörer? Da sagst du, hey, wenn ich jetzt irgendwo zum Dinner bin, dann jemanden kenne und denke, boah, spannendes Profil, dann schnappe ich mir den für potenzielle Vermittlungstätigkeit? Oder sagst du, nee, das blendest du komplett aus?
Wahrscheinlich so intensiv, wie mein Job ist und du weißt es, dass immer jemand anruft, kannst du den Job nicht komplett ausblenden. Aber wenn ich mich privat zum Abendessen treffe, mag ich eigentlich die Abendessen, wo wir über alles reden, außer den Job. Und wenn es sich dann ergibt, dass es irgendwie einen Anknüpfungspunkt gibt, toll. Ja.
Und wenn jetzt du einen passenden Kandidat hast und der hat eine Kündigungsfrist von einem Jahr, ist es wirklich ein Hindernis, wenn er sagt, ich komme nicht raus aus dem Vertrag, dass jemand sagt, okay, dann nehmen wir jemand anderen, obwohl der perfekt passen wird? Würdest du sagen, wenn jemand verfügbar ist schnell, ist das ein Asset, ein großer? Oder würdest du sagen, nee, es ist normal, die warten normal 6-12 Monate auf einen Kandidat?
Ist auch wieder sehr situationsabhängig. In Deutschland ist man dran gewöhnt, dass man mindestens 3 oder 6 Monate Kündigungsfrist hat, eben manchmal auch ein Jahr. Und dann gibt es Situationen, in denen einfach die Hütte brennt, in denen man jemanden haben muss. Und wenn es der perfekte Kandidat ist, der ein Jahr braucht, bis er kommt, kann man überlegen, ob man dann doch eine Interimsposition reinnimmt oder ob man dann doch den Zweitplatzierten nimmt, weil der kurzfristiger verfügbar ist. Aber es ist sehr situationsabhängig.
Oder gibt es Rauskaufen auch?
Rauskaufen
gibt es. Also sprich, wenn ein Kandidat sagt, ich kann jetzt aufhören, aber dann verliere ich halt Bonussumme X, dass sie sagen, okay, ja. Wenn du uns das nachweist, dann legen wir den Bonus hin, aber wir brauchen dich jetzt.
Auch situationsabhängig, aber ja. Passiert auch, ja.
Okay. Und das Thema, was wir vorhin hatten, wo du sagst, gerade bei dem Frauenthema ist es herausfordernd, auch natürlich die Situation daheim, mein Kind, dieses Spagat. Würdest du sagen, du merkst einen Unterschied bei den Top-Kandidaten, ob die einen Background haben, familiär, Kinder, verheiratet, würdest du sagen, nee, macht für dich gar keinen Unterschied? Weil ich hatte das Gespräch mit jemand, der auch in dem Bereich tätig ist, der mir gesagt hat, er merkt sofort einen Unterschied. Also ob er jemand hat, jemand oftmals jünger halt, der keinen hat, oder jemand Familie, Kinder hat, dass die einfach anders eine höhere Empathie haben auf dem Führungslevel.
Ja, den Punkt, den du machst, sagst du, wenn jemand Familie hat, hat der mehr Empathie?
Ja, also wenn jemand Familie hat, weil er damit umgehen muss, ne, mit Konflikten, ja. Mit kleinen Kindern, das sind ja... dass man dadurch, das war die Aussage von ihm, wo ich drüber nachgedacht habe, sage, ja, kann ich verstehen, ist ja nicht schwarz-weiß, aber dass er sagt, vom Grundsatz her hat man gerade auf so Führungsrollen, wo man eine hohe Empathie braucht, das ist ein People-Business grundsätzlich, ich glaube, egal welches Business ist, ob CFO, CEO, egal, dass er sagt, das macht für ihn den Unterschied aus und dass er es relativ schnell auch merkt, im Assessment, wie jemand dann agiert bei gewissen Situationen.
Ja, also wahrscheinlich schon, wahrscheinlich kann man den Punkt machen, das Thema mit der Empathie und dann eben auch das komplexe Projektmanagement, weil wenn du eine Familie auch noch managen musst, Zeitallokation etc., ja. Da sind Leute mit Familien vielleicht ein bisschen besser. Ja, wir haben auch eine ganz tolle Kollegin mit 3 Kindern, die auch sehr viel jonglieren muss. Ja, die ist dann einfach sehr, sehr strukturiert.
Ja. Und wie verändert sich der Führungsstil, wenn mehr Frauen entscheiden?
Der Führungsstil, wenn mehr Frauen entscheiden. Also ich glaube, auch die Männer haben dazu gelernt, dass das nicht mehr alles sehr direktiv ist von oben herab. Also da gab es, glaube ich, auch einen Anstieg an empathischer Führung und auch einfach, wie sich die Generationen weiterentwickelt haben. Die jüngeren Generationen müssen ja heutzutage anders geführt und motiviert werden als die älteren Generationen. Deswegen, glaube ich, hat sich Führung schon insgesamt verändert. Aber ich glaube, Frauen wahrscheinlich im Durchschnitt haben sie immer noch ein bisschen bessere Antennen für, wenn irgendwie was im Busch ist, wenn es irgendjemandem nicht gut geht oder wenn irgendwas ansteht.
Und Thema Gehälter, gerade im Top-Management-Bereich. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade aktuell wieder Automobilbranche, geht es ja nicht so gut. Und wenn du dir mal die Gehälter anschaust von den Vorständen, da wird er ja schon schwindig. Ja. Ist das noch gerechtfertigt? Ja? Gleiches Thema, wie wir auch immer mit dem Sport haben. Ne? Ist so ein Fußballergehalt gerechtfertigt oder nicht? Ja? Wie ist es im Top-Management? Was sagst du dazu? Ist es gerechtfertigt oder sagst du, boah, das ist schon eine harte Nummer?
Eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke, was die Außenwelt oder der Average Bild-Zeitungsleser vielleicht dann auch manchmal vernachlässigt, ist, die Verantwortung, die solche Personen in solchen Rollen tragen. Das ist ja die Verantwortung über eine große Company, die rechtlichen Konsequenzen, wenn da irgendwie was schief geht, das ist ja auch ein großer Teil der Kompensation. Und deswegen, ja, also vielleicht sind das eine oder andere Gehalt ist vielleicht ein bisschen over the top. Aber ich glaube, das, was oft vergessen wird, ist einfach, da kommt sehr viel Verantwortung und Risiko mit solchen großen Rollen.
Und klares Commitment auch.
Absolut.
Ja,
absolut.
Also das sind ja keine Jobs, wo du irgendwie dann nach Hause gehst und dann ist es das. Diese Vorstandsjobs sind meistens 7-Tage-Jobs.
würdest du sagen, die sind alle ähnlich? Ich meine, du hast etliche kennengelernt. Das wäre mir echt interessant, die Zahl zu hören, so im Nachgang mir zurufen. Würdest du sagen, die sind alle ähnlich von dem Typus her? Oder würdest du sagen, nee, das kann man gar nicht sagen. Also jetzt gerade bei der CFO-Welt, weil das ist ja das Hauptfokusthema.
Nee, die sind schon durchaus unterschiedlich. Also du hast die unterschiedlichen Typen in gelisteten Familienunternehmen und Private Equity, einfach so die Art und Weise, wie die Personen agieren, dass eben die Entscheidungsfindung in so einem Private Equity ist wirklich einfach zahlenbasiert, pragmatisch. Vielleicht hat man auch nicht alle Informationen, bevor man eine Entscheidung trifft. Und in großen gelisteten Kontexten musst du sehr viel Stakeholder-Management, du musst halt mit 1000 Leuten reden, bevor da irgendwie was passiert und dass du dieses ganze Menschen abholen und so weiter, das ist wichtig. Also das sind schon per se unterschiedliche Typen. Dann hast du unterschiedliche Typen über die Branchen hinweg. So ein Software-CFO tickt anders als eben so ein Restrukturierungs-Automotive-CFO. Da hat man schon wirklich von bis gesehen.
Kannst du sagen, was war der spannendste Bereich, keine Firmen zu nennen, aber in welchem Sektor du sagst, das war am spannendsten, das hat dich am meisten positiv stimuliert, kann man das sagen? Oder sagst du, es ist alles so viel facettenreich?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt in letzter Zeit ein paar sehr große Mandate gemacht. Das war dann natürlich sehr spannend, auch also beides Kundenkandidatenseite. Und dann gibt es Mandate, die einfach mehr Spaß machen, weil das Produkt einfach dann schön ist. Wenn es ein Consumer Product ist, womit jeder was anfangen kann und man die Kandidaten anruft und sagt, ich habe hier eine Suche für ein Consumer Product X und alle sagen, ah ja, toll, kenne ich und sowas, macht Spaß. Versus, weiß ich nicht, irgendwelche Komponenten, die irgendwo reingehen und keiner kennt den Firmennamen, die dann aber vielleicht super profitabel sind. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Suchen interessant sein können.
Wie ist es denn jetzt bei dir persönlich? Ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen länger und ich habe dich immer erlebt als Powerfrau, jemand Workaholic, wo ich ja auch immer viel gearbeitet habe, aber du doch nochmal weit, weit intensiver. Egal, ob wir abends mal essen waren, du dann wieder am Rechner bist und warst extrem aktiv, was ich auf der einen Seite sehr bewundert habe. Auf der anderen Seite weißt du, habe ich ja auch immer kommuniziert, Dani, das ist Wahnsinn, was du leistest. Auf das Thema zu kommen, ist es notwendig für die Rolle, wirklich so ein Pensum zu fahren?
Gute philosophische Frage. Ja. Ich glaube schon auf dem Level, auf dem ich das betreibe und betreiben möchte, ist es notwendig, weil es ist ein unfassbar komplexer Job, weil du einfach unfassbar viele Beteiligte hast in solchen Prozessen. Und dann habe ich natürlich Prozesse parallel am Laufen, dann habe ich intern meine Verantwortlichkeiten, die Teams, die ich führen muss und so weiter. Und deswegen geht es eigentlich gar nicht ohne diesen Arbeitsansatz. Aber ja, manchmal wünsche ich mir mal einen Tag ohne Handy.
Und wie ist es mit dem Thema Motivation? Wir haben ja auch viel gesprochen, auch in der Vergangenheit, über unsere eigenen Erfahrungen, Niederlagen. Wie motiviert man sich? Unternehmer im Unternehmen, wie du ja auch bist. Wie motivierst du dich selbst jetzt? Abgesehen von dem, manchmal nimmst du ja Zeit, um runterzukommen, um die Autos zu bauen, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnere,
Lego,
was ich mega finde.
Ich habe die Concorde am Wochenende gebaut.
Mega. Mega. Aber wie motivierst du dich?
Ich ziehe schon viel Motivation aus den Gesprächen, weil es ja in der Regel sehr interessante Leute sind, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Und den Zugang zu so vielen interessanten Menschen aus unterschiedlichen Kontexten, weiß jetzt nicht, in wie vielen Rollen oder Jobs man das so hat. Und dieses ständig überrascht zu werden, du gehst in ein Gespräch, hast eigentlich keine Erwartungshaltung oder wenn ich irgendwie abends um 7 oder 8 noch ein Interview habe und du gehst da rein, hast eigentlich keine Lust und dann hast du einfach so ein gutes Gespräch und es ist inspirierend. Das macht schon Spaß. Und wenn du auch mit jedem Gespräch einfach die große Deutschlandlandschaft dir zusammenpuzzelst, wie alles zusammenhängt, das ist schon spannend. Und da zieht man viel Motivation raus. Aber nichtsdestotrotz, freitagsabends nach einer Woche Gespräche bin ich erstmal platt und möchte nicht reden. Ja,
das glaube ich. Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, ja, mal sagen, die nächsten 10 Jahre, wie sieht denn Führung, ich sage jetzt mal im Jahr 2030 aus?
Ja, ich hatte es eben schon angedeutet, wir haben ja die Generationen, die nach uns kommen, sind ja schon so ein bisschen anders aufgestellt, mhm, was ihnen wichtig ist und was nicht. Und dieses, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war ganz klar, du gehst all in, du bist 100% committed. Als es dann den BlackBerry gab, natürlich, also gut, das war da damals auch ein Statussymbol, ne? Aber natürlich hast du die ganze Zeit drauf geguckt, natürlich warst du immer verfügbar. Und heutzutage ist das einfach nicht mehr so, dass die Leute dann sagen, okay, this is work und this is life. Und dann mache ich auch eine klare Grenze und am Wochenende gucke ich im Zweifel nicht in die E-Mails rein. Und deswegen muss man schon schauen, wie man die Personen motiviert. Und das mit der generellen Veränderung der Generation, was sie denken, was wichtig ist in ihrem Leben, das ist ein Thema. Und dann das ganze Thema Remote Work ist aus meiner Sicht auch ein Thema, weil ich finde es gut, dass wir ein bisschen Flexibilität bekommen haben. Das ist sicherlich gut. Aber Teams funktionieren eben dann doch, wenn sie zusammen sind. Und das ganze Thema Apprenticeship, wenn die jungen Leute nicht mehr ins Büro kommen, können die Seniorenleute ihnen nichts mehr beibringen. Und es ist einfach schwieriger, jemanden, also klar, technisch ist alles möglich. Technisch kann ich auch irgendwie irgendwelche Excel-Sheets mit jemandem remote teilen, die da durchführen und irgendwie was erklären. Aber das Zusammensein, das ist aus meiner Sicht, ja, das zwischenmenschlich und dann auch zu verstehen, wirklich, was treibt die Person oder ist die Person heute mal irgendwie schlecht drauf und kann man sich auch ein bisschen kümmern. Also das sind so Sachen, die man sicherlich beachten muss. Wie es dann genau aussieht mit der Führung in 2030, I don't know, aber das sind auch Themen, die mich jetzt schon beschäftigen. Ich bin ein großer Fan von im Office sein. Ich bin eigentlich, auch wenn ich nicht auf Reisen bin, immer im Office, weil ich die Nähe zum Team möchte und weil ich es auch möchte, dass die können bei mir reinkommen, ich kann zu denen gehen und man kann einfach mal schnell was besprechen.
Ich glaube auch persönlich, wenn du jetzt in die Zukunft guckst, wir hatten mal eine Diskussion mit ein paar Freunden, was wird in den nächsten 20, 30 Jahren, also welche Fähigkeit ist elementar? Ich glaube wirklich, Relationship, Empathie, das wird die KI nicht ersetzen. Ja? Aber wenn du jetzt überlegst, wie du weißt, die Ziele, Radiologie, da wird es weniger geben, logischerweise, weil es wird sehr viel ersetzt, Anwälte, es wird weniger geben. Und ich glaube, was du nie wegbekommst, ist, es ist ein People-Business, das Leben, wir sind alles Menschen. Und wenn du da eine gute Fähigkeit hast, glaube ich, bist du gut aufgestellt, dass du das jemandem mitgibst, wirklich sei Mensch und versteh andere, hab eine Empathie.
Wobei ich trotzdem sage, auch Unternehmensstrukturen müssen sich verändern. Wir hatten das Thema gerade beim letzten oder vorletzten Podcast, Thema Meetingkultur. Ne? Also war ja früher noch mehr als jetzt, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber dass man für jede Sache letztendlich ein Meeting gemacht hat. Ne? Und Micha hat ja mal richtigerweise selbst gesagt, naja, ist oftmals schon so, dass es da mehr um Kontrolle geht. Und dass einfach diese Meetingkultur, sage ich mal, in der modernen Unternehmensstruktur natürlich dazukommt, wie du auch sagst, wenn man zusammensitzt und was entwickelt und was bespricht, ist es natürlich immer viel besser. Aber ich glaube, alles hat seine Zeit und ich glaube auch alles in einem gewissen Maß.
Ja, und man muss auch nicht für alles ein Meeting machen.
Genau.
Ich hasse es, wenn es Meetings gibt, die eine E-Mail sein können. Das ist Zeitverschwendung. Ja, Leute müssen dann irgendwo hinkommen oder sich einwählen oder wie auch immer. Es ist, man sollte sich schon immer fragen, ob ein Meeting sinnvoll ist. Und klar, in großen Strukturen, auch wie bei uns, das ist eine riesen globale Company, hast du viele Meetings, die mal mehr oder weniger effizient sind, aber im Kleinen kann man schon zusehen, dass man das dann nur macht, wenn es effizient und sinnvoll ist.
Wird halt noch zu wenig gemacht, finde ich persönlich.
Ja.
Aber auch gerade meine Erfahrung beruflich waren Künste gefühlt 80% der Meetings streichen, die halt nicht effizient waren, ne? Wo man einfach, jeder hat sein Laptop hoch, jeder arbeitet trotzdem, einer referiert, also nicht effizient genug. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Luft.
Und das ist ja auch das, was im Moment so viel passiert. In Meetings sind Leute nicht aufmerksam, wenn die online stattfinden, weil sie dann eben was anderes machen. Stimmt. Was dazu führt, dass die Meetings noch länger dauern. Und wenn man früher einfach in den Meetingraum gegangen ist, ohne alles, fokussiert, war auch was anderes.
Ja, absolut.
Was würdest du jungen Talenten, Frauen und auch Männern, was würdest du denen raten?
Wenn sie Karriere machen wollen,
wollte ich gerade sagen, natürlich. Ja.
Also. In life, in general. Ja. Ich glaube, es ist schon ratsam, wenn man irgendwie einen Plan hat, eine Vision, wo man hin will, dass das dann überarbeitet wird im Laufe des Lebens und dass man den Plan anpasst. Ist schon klar, ich hatte jetzt auch nicht immer geträumt, Personalberater zu werden, aber man sollte schon einen Plan haben. Und man sollte dann auch, wenn man im beruflichen Kontext in Gespräche geht, sollte man auch vorbereitet sein. Das hatten wir auch Werkstudenten, gut, das ist jetzt nicht vielleicht die Benchmark-Klientel, aber Werkstudenten, die zu uns ins Gespräch kommen und sagen, erzählen Sie doch mal, was macht Ihre Firma? Wo man sich fragt, was machst du denn hier? wieso bist du hier? Ja.
Du hast so ein breites Netzwerk und eine extrem tollen Lebenslauf. Gibst du auch das weiter an andere, dass du sowas, wie ich früher ja auch immer geliebt und gelebt habe, dieses Mentorship, magst du das aktuell?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte nie so richtig Mentoren, wie ich es mir vorgestellt habe, insbesondere am Anfang der Karriere. Jetzt, klar, gibt es viele Personen, mit denen ich mich austausche. Manchmal ist es eher so, ja, auf ähnlicher Ebene ein Sparring, aber auch den einen oder anderen, den man sicherlich als Mentor bezeichnen könnte. Und im Sinne von Giving Back kümmere ich mich schon um einige Personen rechts und links und versuche, denen ein bisschen Hilfestellung zu geben. Mhm. Ja.
Weil du eben gesagt hast, Plan im Leben machen. Thema, wie oft kommt das heutzutage noch vor? Klassische Rolle von Micha, Glaser gelernt, am Schluss im C-Level gelandet. Ne? Kommt sowas tatsächlich noch vor oder war das hier so ein One-Hit-Wonder sozusagen?
Vielleicht nicht One-Hit-Wonder, aber schon ziemlich exceptional. Also jetzt gerade jetzt hier im CFO und im Investment-Professional-Bereich, meine beiden Bereiche, das sind sehr, sehr geradlinige Karrieren. Und vielleicht hat jemand mal am Anfang irgendwas Außergewöhnliches gelernt, aber es ist eigentlich eher selten.
Also schon so Thema Abitur, Studium, Auslandssemester.
Promotion.
Best case. Ja, also das sind schon in der Regel Standardlebensläufe, ja. Aber ich freue mich immer, wenn mal so ein Bunter mit dabei ist.
Also für alle, die zuhören, ne? Also ihr könnt auch, wir haben es ja auch in der letzten Folge gehabt, auch ein Glaser, ein Handwerker, wird absolut gesucht die nächsten Jahre. Ne? Ja. Thema KI wird viel wegrationalisiert. Im Handwerk wird es da, glaube ich, schwierig. Also es muss nicht jeder studieren. Ja. Das nur mal so am Rande. Man kann es auch machen wie der Micha.
Genau.
Ja, wir hatten jetzt auch gerade heute Morgen wieder einen Call zu einem Thema, wo ein COO-Kandidat kein Studium hat, wo es dann auch so eine Diskussion gab, ist es denn eigentlich okay? Und der Mensch war jetzt auch 20 Jahre im Job. Die Schlussfolgerung am Ende war, ja, es ist okay, aber es war trotzdem noch eine Diskussion. Aber eigentlich irrelevant nach 20 Jahren, sehr relevanter Berufserfahrung.
Wer reicht heute noch sein Zeugnis ein? Ne? Also ich meine, du hast ja, wenn du 20 Jahre Berufserfahrung hast, hast gewisse Firmen durchlaufen, hast die Erfahrung und im Assessment Center kommt positives Ergebnis raus, interessiert doch keinen Mensch mehr, wie war dein Schulabschluss? Glaube ich persönlich. Ich glaube, es ist hinderlich.
Trotzdem haben wir Kunden, die Abiturzeugnisse noch einfordern, ja.
Ehrlich?
Ja. Ja, ja. Und
das musst du erst mal finden.
Exactly. Ja, genau. Ich hatte einmal den Case, dass ein Kandidat sein Abiturzeugnis nicht finden konnte und der Kunde fand das gar nicht witzig, im Sinne von, hat er keine gute Ablage.
Ja, gut.
Na, so kann man es auch sehen, ne?
Abitur 76. Ja, genau. Ich glaube, dann passt es auch nicht. Man muss da eine gewisse, das glaube ich, die Zeiten verändern sich halt, ne? Eine gewisse Flexibilität ist entscheidend.
Ja.
Gut. Ja, abschließend von mir noch, Dani, was wünschst du dir, was sich in der Arbeitswelt in den nächsten 5 Jahren verändert?
Ich wünsche mir, dass man wieder zu mehr Präsenz kommt in den Offices. Hatte ich eben schon gesagt, ich finde der Austausch untereinander, sich sehen, das ist mir persönlich wichtig, weil ich glaube, da entstehen Ideen, da entsteht Kreativität oder entsteht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil viele... Ich weiß, gerade auch in Tech-Companies arbeiten sehr viele Menschen remote, aber denen ist es dann quasi egal, für wen sie arbeiten. Ja, das ist irgendwie, der kann morgen irgendwo bei einer anderen Firma anfangen, weil es ist sehr austauschbar. Und ich wünsche mir einfach dieses Persönliche, wieder dieses Miteinander, diesen Team-Spirit, das wünsche ich mir wieder ein bisschen mehr zurück.
Und mehr Frauen,
sowieso. Also,
wenn ihr bereit seid für die Rolle und habt die Qualifikation, dann bitte wendet euch an die Dani.
Absolut.
Dani, vielen Dank fürs Kommen. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ja, war super spannend. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.